zwei kleine Hände geborgen in zwei großen. Das drückt Vertrauen aus. Es könnte ein Kind sein, das seine Hände aneinander legt, um etwas zu bitten oder empfangen. Und es könnten die Hände des Vaters oder der Mutter, des Opas, der Oma sein, die diese jungen Hände von beiden Seiten umfassen, umfangen, beruhigen. Ein Bild des Vertrauens. Beten heißt Begegnung und Beziehung, haben wir im Zitat gehört. Das stimmt. Und dieses Bild drückt tiefes Vertrauen aus. Der Künstler hat es genannt Geborgenheit. Und es begleitet uns durch unser Thema Beten lernen von Jesus, weil Jesus Christus als Sohn von Gott geborgen war in dieser Beziehung, die er mit seinem Vater hatte. Und sein Leben ist Ausdruck dieser tiefen Beziehung zu seinem Vater. Er kommt aus dieser himmlischen Begegnung auf die Erde und teilt diese Tiefe mit in seinem Leben, in seinem Wesen, in dem, wie er Menschen begegnet und interessanterweise auch in der Art und Weise, wie er betet. Der Evangelist Johannes hat es geschafft, ein langes Gebet von Jesus aufzuschreiben, zu transportieren, sodass wir es heute noch lesen können. Und in diesem Gebet können wir von Jesus lernen, wie intensiv, fast schon intim er mit seinem Vater im Himmel umgeht. Die Gemeinde ist aus Gottes Sicht ein Raum, wo wir ihm begegnen dürfen, besonders im Gebet. Und wir sahen vor zwei Wochen, dass das eine Priorität hat, als Jesus im Tempel klargestellt hat, das ist ein Vaterhaus für die Gottesbegegnung, nicht zuerst ein Handelsplatz. Und als wir beim Vater Unser sahen, dass Jesus in drei Richtungen betet und uns dazu auch animiert, einlädt, betet nach oben zu Gott als erstes, weil er mächtig und König ist, betet nach innen zu euren Bedürfnissen und die Bedürfnisse der Gemeinschaft werden angesprochen und dann geht wieder in die Welt gesendet mit dem, was ihr wisst von Gott. Diese drei Richtungen finden wir auch bei Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 und deshalb schauen wir uns das an. Up in out, die drei englischen kurzen Worte, zeigen die Gebetsrichtung aus dem Herzen Jesu Christi. Geht zuerst nach oben zu Gott, dem Vater, dann nach innen in die Jüngergemeinschaft und dann nach außen in die Welt, in die Gesellschaft, in die Sendung. Das Gebet ist recht lang. Ich habe den Mut, mal eine Hälfte nur zu lesen, damit wir einen Eindruck vom Originalton, von der Schönheit dieses Gebets bekommen. Im ersten Teil also, Jesus betet zu Gott, betont seine Beziehung zum Vater. Als Jesus diese Rede beendet hatte, blickte er zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Inwiefern können wir in diesen Worten von Jesus Christus erkennen, dass er sich zuerst nach oben richtet? Nun, das ist ganz einfach. In Zeile 2 blickt er sogar hinauf. Und auch das ist beim Beten möglich, hinaufzublicken. Die Körperhaltung drückt schon etwas aus. Ich schaue zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich schaue auf zu Gott. Das ist ja auch eine psychologische Bewegung aus der Tiefe der Depression, die mich nach unten ziehen will, erhebe ich mich und schaue nach oben in der Erwartung, Gott ist der Herr, der König, der Schöpfer. Und in der Anrede finden wir es auch. Vater, du mein Vater, zu dir schaue ich auf. Und in der vierten Zeile setze deinen Sohn, damit meint er sich selbst, damit ist die Beziehung angezeigt, die natürlich auch klar ist, wenn wir unseren Vater ansprechen oder Papa, dann ist mit diesem einen Wort geklärt, wer ist er, wer bin ich und was spielt sich zwischen uns ab. Nämlich tiefe Beziehung, Hoffnung, Begleitung, Kraft, Geborgenheit, wie das Bild es ausdrückt. Dass es nicht nur um eine menschliche Gemeinschaft geht, so wie wir sie mit unseren Kindern oder Eltern haben, zeigt das Wort Herrlichkeit an. Unsere persönlichen Familienbeziehungen dürfen durchaus auch schön sein, sehr schön, auch herrlich. Aber hier ist doch eine Qualität angesprochen, die göttlichen Ursprungs ist. Göttliche Herrlichkeit in dem Wort Herr und in der Bedeutung des Wortes. Es ist so das Schönste, was möglich ist. Und diese Herrlichkeit, die von Gott her vom Himmel abfärbt auf den Sohn Jesus Christus, soll nun weitergehen, auch zu den Menschen. Später kommt das dann noch einmal, interessanterweise. Aber hier geht es zunächst um das Lob der Herrlichkeit, die Gott hat und seinem Sohn auch schenkt und durch ihn zeigen kann. Ähnlich dann geht es mit dem Wort Macht weiter. Das ist die größtmöglich denkbare Macht, die Gott hat, ihm, dem nichts unmöglich ist. Diese Macht Gottes spricht Jesus hier an, und zwar über alle Menschen. Viele Regenten unserer Zeit haben Macht über einige Menschen. Manche sind auch Chefs von großen Völkern mit Millionen oder vielleicht sogar Milliarden in China. Aber hier ist doch angezeigt, alle Menschen. Und das stimmt auch bis heute, dass Gott über alle Menschen Macht hat, weil er sie genau kennt als Schöpfer und weil er ihnen in Jesus Christus die Gemeinschaft anbietet. Unvorstellbar für uns, und wir müssen das auch nicht verstehen. Es reicht, wenn wir verstehen, dass Gott die Macht über uns hat und unsere Lieben, über die Gemeinde, über Menschen, mit denen wir zu tun haben. Aber er hat die Macht über alle. Ewiges Leben, Vers 2 am Schluss, zeigt an, dass es nicht nur um das geht, was wir hier erleben. Das ist ja schon viel und wir kümmern uns drum und machen uns Arbeit und Sorgen. Das ist auch in Ordnung, aber das ewige Leben geht darüber hinaus, umfasst eine Zeitspanne, die wir nicht überschauen können. Die Größe Gottes entspricht der Ewigkeit. Wir können ihn nicht erfassen in seiner Größe, und den Zeitraum der Ewigkeit kann man benennen und sich da irgendetwas vorstellen, aber es wird wohl sehr lange sein. Vers 3 zeigt die Exklusivität Gottes. Sie erkennen, dass es einen einzig wahren Gott gibt. Auch das ist eine Wertschätzung, die Gott zusteht. Es gibt nicht ein Sammelsurium von Göttern, die wir mit oder ohne Bilder irgendwie anbeten, sondern es gibt einen einzig wahren, ewigen Gott, den Jesus hier anspricht. Und dann sind wir schon bei Vers 4. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht. Da kommt er nun langsam zu Teil 2, von oben nach innen, weil diese Herrlichkeit auf der Erde sich nun tatsächlich auswirkt in die Gemeinschaft hinein. Wenn wir noch einmal kurz zum Unser Vater blenden, da haben wir auch am Anfang diese starke Bewegung nach oben in der Anrede, Unser Vater. Und dann geht es dreimal nicht um uns, sondern um dich, Gott. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ähnlich wie hier in diesem Gebet kommt dann der Übergang von der Ausrichtung vom Himmel auf die Erde. Hier bei uns in Vers 4, ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht. Und es ist klar, dass die Herrlichkeit die ist, die im Himmel gegeben und gezeigt wird und nach unten kommt. Und wenn Jesus im Unser Vater, Matthäus 6, 9 bis 13 betet, wie im Himmel so auf Erden, dann kommt er auch von oben nach unten in der Denkrichtung. Das ist interessant, dass Gott uns durch Jesus Christus einlädt, in unseren Gebeten zunächst ihn zu loben. Und wir dürfen das beobachten in eigenen Gebeten und in Gebetsgemeinschaft, dass es gar nicht so leicht ist, mal dabei zu bleiben, Gott um seiner selbst willen anzubeten. Wir sind schnell bei den Bitten Mir fällt das, selbstkritisch genannt, auch bei meiner Frau und mir auf, wenn wir morgens munter beten nach dem Frühstück. Das geht relativ schnell in die Sorgen, Fragen, Bitten. Darf es auch, dürfen wir weiter so beten, aber von Jesus kann man lernen, es ist erlaubt, es ist gut, es ist angebracht, auch zunächst mal nur Gott zu loben. Wir sind in verschiedenen Viererschaften, also ein anderes Ehepaar und wir, und treffen uns auch zum Beten. Und bei einem Mann ist mir das in den letzten Treffen aufgefallen, der ist erstmal wirklich eine Weile bei Gott, ihn zu loben. Ich finde das sehr schön. Und versuche das auch. Jeden Morgen bete ich einen Psalmteil. 30 Tage hat der Monat, heute ist Tag 19, da ist Psalm 96 dran. Und das hört sich dann so an, und vielleicht könnt ihr empfinden, dass das mich hinzieht nach oben, weil das Wort mir hilft, Gott die Ehre zu geben, bevor ich dann weiter bete. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn, dankt eurem Gott, verkündet Tag für Tag, wie gern er hilft. Erzählt allen Menschen von seiner Herrlichkeit, berichtet allen Völkern von seinen großen Taten. Der Herr ist mächtig, groß ist sein Ruhm. Macht und Hoheit umgeben ihn, Pracht und Herrlichkeit erfüllen seinen Tempel. Erweist dem Herrn Ehre, unterwerft euch seiner Macht, sagt es allen Menschen, der Herr ist König. Da habe ich selbst gedanklich gar nichts Eigenes geleistet, sondern habe das aus der Bibel abgeschrieben, aber in mein Herz genommen und lasse den Mund es aussprechen, um Gott für seine Größe zu ehren. Ich lade dich ein und mich auch, das weiter zu üben, Gott um seiner selbst willen zu loben, wenn wir beten. Geht übrigens auch sehr gut mit Liedern und auch mit Texten. Schritt 2. Wenn nun das Gebet nach oben stattgefunden hat, dürfen wir selbst auch wichtig sein. Im Unser Vater geht es ja dann tatsächlich handfest um das Brot, also um die Nahrung, um die Seele, um die Schuldvergebung, um den Schutz vor dem Bösen. Und auch hier in diesem Gebet spricht Jesus sein Team an, die Gemeinschaft der Jünger, seine Leute. Was bittet er für sie, für die Menschen, die um ihn herum sind? In die Gemeinschaft hinein betet er. Und das hört sich so an. Ich habe dich den Menschen bekannt gemacht, die du aus der Welt ausgesondert und mir anvertraut hast. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet und wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Durch sie wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Ich sage dies alles, solange ich noch bei ihnen in der Welt bin, damit meine Freude ihnen in ganzer Fülle zuteil wird. Jesus denkt an seine Lieben, seine Freunde, seine Jünger, seine Gemeinschaft, mit der er 3 Jahre intensiv zusammen war. Und tatsächlich sind jetzt hier die 12 gemeint, die eine extrem enge Gemeinschaft mit Jesus Christus hatten und zur Zeit dieses Gebetes auch noch haben. Es geht um Menschen, die ausgesondert sind, die für Jesus Christus bestimmt sind, die ihm anvertraut wurden. Und das hören wir gerne und sind dabei als solche, die auch ihm anvertraut worden sind. Als solche, die sich nach dem richten, was er will und was er sagt, nach seinem Wort richten. Die wissen, dass das Wort Gottes von ihm stammt und da eine Sicherheit und Festigkeit entwickelt haben in dieser Beziehung. In Vers 9, der kleine Satz, gefällt mir besonders gut. Für sie bete ich. Das ist wirklich auch für uns gemeint. Ich bete für dich, sagt Jesus Christus. Ich bete für meine Gemeinde. Ich bete für die, die mir folgen. Für sie bete ich. Ich bete für euch. Damals hat er das getan und es steht geschrieben, dass er es weiter tut in der Nähe seines Vaters. Und als ob der Vater es nicht wüsste, drückt er es nochmal ganz klar aus. Auch die Wiederholung ist im Gebet erlaubt, nicht nur bei uns, sondern bei Jesus selbst auch. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Und nochmal die Herrlichkeit, die wir schon im Teil 1 hatten. Die Herrlichkeit aus der Vaterbeziehung färbt ab ins Gebet für die Gemeinschaft. Und ähnlich wie im Vater unser bittet er um Schutz, bewahre sie und um Einheit, dass sie nicht auseinanderfliegen, sondern zusammenbleiben können, jeweils in der Gemeinde und in der großen Gemeinschaft aller Christen. Der Clou, finde ich, des Gebetes für Jesus Christus in die Richtung nach innen ist, dass es nicht nur so sachlich abläuft und verschiedene Kriterien bedenkt, das kann Jesus auch, sondern dass am Schluss sein eigentliches Herzensziel zum Ausdruck kommt. Ich möchte, dass meine Leute sich freuen. Ich bin nicht gekommen, damit ihr Trübsal blast, sondern ich gönne euch das volle Leben. Ich komme von dem reichen, herrlichen Gott und wünsche und gönne euch Freude. Und das bitte ich auch den Vater für eure Gemeinschaft, damit meine Freude in ganzer Fülle ihnen zuteil wird. Das ist viel, die Freude von Jesus und die ganze Fülle als Verstärkung des Gedankens. Wo hängt dieses Bild? Wenn man ins Gebäude reinkommt, sind rechts die Büros und links ist ein kleiner Besprechungsraum. Wenn man weitergeht, kommt links die große Gemeinschaftsküche und hinten rechts ein Spielzimmer und der Fahrstuhl und dann das Treppenhaus. Ich spreche vom Elternhaus in der Uniklinik Köln. Und dieses Bild im Besprechungsraum sehen die Eltern, die da sitzen und von den Mitarbeitern gesagt bekommen, dieses Haus ist für dich. Wenn dein Kind in der Klinik nebenan ist, darfst du hier bei uns geborgen sein. Im Flur ist eine frische Tageszeitung und immer frisches Obst. Kannst du alles benutzen. Wir sind für dich und für dein Kind da. Wir helfen dir. Wir möchten, dass du, oder am Anfang werden sie wohl auch sie sagen, dass sie hier in diesem Haus geborgen sind. Sie haben es schwer genug mit dem, was sie gerade erfahren haben. Hier dürfen sie wissen, wir sind für sie da. Es ist kostenlos. Die Wohnung, Strom, Wasser, Essen, alles ist kostenlos. Seien sie willkommen hier in der Geborgenheit dieses Hauses. Wir sind eine Gemeinschaft, die ihnen hilft. Die Mitarbeiter, die Eltern, die gesunden Kinder, die im Elternhaus mit übernachten dürfen und die kranken Kinder in der Klinik oder, wenn es klappt, auch im Elternhaus. Wir sind eine Gemeinschaft, die füreinander sorgt. Wir wissen, dass ihre Sorge groß ist. Wir sind dazu da, dass sie überleben und dass ihr Leben heller wird durch dieses Haus. Dafür wurde es gebaut, dass sie geborgen sind und dass sie in dieser Gemeinschaft trotz allem Schweren Freude erleben. Deshalb habe ich das Bild da fotografiert und mitgebracht. Es erinnert auch ein bisschen, manche haben es vielleicht schon gemerkt, an Albrecht Dürer, betende Hände, zwei, die zusammengelegt sind. Hier sind es vier Hände, um das Vertrauen von Zweien auszudrücken. Jesus und der Vater, du und der Vater. Nach oben, nach innen und zum Schluss nach außen. Ich sende sie in die Welt, wie du mich in die Welt gesandt hast. Ich weihe mein Leben für sie zum Opfer, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir, Vater, und ich in dir. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, damit du mich gesandt hast. Ich denke, der Text spricht ja schon für sich. Wir hören, es geht nun aus der Gottesbeziehung und der Innenperspektive voll nach außen, in die Welt. Und da kommt man hin, indem man durch Jesus Christus dahin gesendet wird. Das heißt auch, man braucht manchmal so einen kleinen Schubs. Geh mal aus der Wohlfühlgruppe und Gemeinde in deine Aufgabe, in deine Gesellschaft, in deine Arbeitsstelle. Auch manchmal in die Konfrontation. Es ist nicht immer nur leicht, was wir erleben. Ich sende euch in die Welt. Und damit das funktioniert, ihr in der Welt, gehe ich als Vorbild voran. Ich gebe mich als Opfer. Nicht ihr werdet geopfert, sondern ich gebe mich, damit ihr leben könnt, damit Schuld vergeben wird, die auch durchaus in der Welt entsteht, damit eure inneren Wunden geheilt werden, dürft ihr anderen helfen, dienen, damit sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und zum Dienst geweiht sind. Das klingt sehr fromm und ist es auch, hat aber auch eine große Schönheit von Gott, wertgeschätzt und gesendet zu werden in seine geliebte Welt. Und hier ist sehr schön beschrieben, wie die Reihenfolge ist. Jesus betet eben nicht nur nach innen, sondern, weil er von Gott kommt und Weite im Wesen hat, denkt er weiter. Alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Das ist so eine Kette. Die einen wissen es noch nicht, sie hören es erst. Manche können es glauben und sind dann dabei. Das ist die Kette der Glaubensentstehung oder der Evangelisation, die uns auch zugute kam. Durch Freunde, Eltern, irgendwie sind wir dazugekommen und Jesus hat gebetet auch für uns. Die Einheit ist Jesus besonders wichtig und Gott auch. Deshalb ist sie in diesem Kapitel mehrfach betont und auch mit Gott verbunden. Wir sind eins, Vater und Sohn, und deshalb soll auch die Gemeinde Einheit leben und erleben. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass das nicht so einfach ist. Es gibt immer mehr Gruppierungen und Abspaltungen. Damit müssen wir leben. Aber es gibt auch die ganz starke Gegenbewegung, dass wir erleben, überall, wo ein Mensch Jesus Christus vertraut, wenn du es auch tust, gibt es einen ganz kurzen Weg zueinander durch den Heiligen Geist. Das geht sogar international in anderen Ländern, wenn man die Sprache nicht versteht. Man kann spüren, es sind Leute, die Gott lieben. Und die Einheit kommt von Gott. Und ich lade auch dazu ein, dass wir in unseren Gebeten nicht aufhören zu glauben, dass der Mensch, der uns wichtig ist und noch nicht mit Jesus Christus verbunden ist, von Gott aufgeweckt werden kann, dass seine Sehnsucht entzündet werden kann, Gott zu suchen und zu finden. Deutschland braucht Jesus Christus und die Menschen, die uns nahe sind, für die dürfen wir beten, so wie Jesus uns hier lehrt, auch nach außen zu beten. Da sind wir schon am Schluss und nehmen nochmal Bild 1, um zusammenzufassen. Jesus Christus lädt uns ein, zu beten, so wie er. Und wenn wir die Gemeinde verstehen als einen Raum, in dem wir Gott begegnen können, dann dürfen wir hören im Neuen Testament, beten ist wichtig. Alles andere kann auch seinen Platz haben, aber die Priorität im Vaterhaus ist der Vater. Und wenn wir beten, dürfen wir die Vielfalt Jesu Christi beten, der sich nach oben zum Vater richtet, nach innen in die Gemeinschaft, in die persönlichen Bedürfnisse und nach außen in die Welt. Wie übrigens auch das Schlüsselwort Jesu Christi, aus seiner Sicht das Wichtigste überhaupt, diese drei Richtungen aussagt, als er gefragt wird, Meister, was ist denn überhaupt das Wichtigste? Ja, das Wichtigste ist, liebe Gott, oben, deinen Nächsten, außen, wie dich selbst, innen. Ein einfaches Prinzip, dem Jesus Christus treu bleibt, im Muster Königsgebet, Vater unser und in der persönlichen Intimität von Johannes 17. Beten, wie Jesus Christus heißt, mit Gott auf Du sein, in der Geborgenheit des Vaters, leben. Beten ist auch eine Haltung. Heute und vor 2 Wochen habe ich viel darüber gesprochen, dass Beten mit Kopf, Herz auch, Gedanken und Worten passiert, aber Beten passiert auch im Nichtstun. Einfach still sein und wissen, Gott ist der Herr. Ob die beiden hier groß reden, wissen wir nicht. Aber wer Kinder, Enkel hat oder von seinen Eltern gut versorgt wurde, weiß, wenn ich meine Hände in die Hände des Vaters oder der Mutter lege, dann brauche ich nichts zu sagen. Ich spüre die Hände und es ist gut. So lädt Jesus ein zum Beten, zum Vater, am Vaterherz, mit väterlicher und auch mütterlicher Beziehung, Innigkeit und Herzlichkeit. Lasst uns das weiter tun, zu Gottes Ehre.